England at its best. Der große Britpod.
Präsentiert von Romans TV. Mit Alexander Klaus Stecher und
Klaus Behling.
Diese Woche beschäftigen Klaus Behling und ich uns mit einem Thema, das Eltern, Kinder, Schüler und vielleicht auch Businessleute gleichermaßen umtreibt. Soll mein Kind auf ein englisches Internat? Und wenn ja, wie läuft so etwas ab? Kann ich mir sowas überhaupt leisten? Englische Internate genießen ja weltweit den besten Ruf. Und eine Frau, die sich besonders gut auskennt, werde ich gleich interviewen. Theresa Glasmacher von der gleichnamigen Internatsberatung. Und Klaus unterhält sich dann noch mit jemandem, der in London eine tolle Sprachschule führt. Bis gleich. Ja, jedes Mal, lieber Klaus, wenn ich in London ein paar deutschen Schülergruppen begegne, dann muss ich dran denken, wie es bei mir war, als ich war 15, zum ersten Mal mit echten Engländern zu tun hatte. Das war schon irgendwie aufregend.
Ich war erst mit 17 zum ersten Mal in England und weißt du warum? Den Schüleraustausch wollte ich nicht mitmachen, weil Klassenkameraden berichtet hatten, dass die Blonden unter ihnen in den englischen Schulaufführungen immer die Nazis spielen mussten. Das war übrigens noch bei meinem Neffen so vor gut 20 Jahren.
Ja, der berühmte britische schwarze Humor. Die Crowds, die mussten eben lange dafür herhalten, aber zum Stichwort Schüleraustausch. Ich glaube, bis heute ist diese Methode die einfachste und vielleicht auch die schönste Art, Gleichaltrige in Großbritannien kennenzulernen. Zum Glück wird das ja meist direkt von unseren Schulen organisiert. Wer das für sein Kind privat in die Hand nehmen möchte, der findet dazu jede Menge Angebote im Internet. Da muss man nur mal Suchbegriffe wie Schüleraustausch England oder Gastschüler England eingeben und dann bekommt man eine riesige Auswahl.
Es muss nicht immer ein echter Austausch sein, denn viele englische Familien nehmen auch privat zahlende Gastschüler auf oder kann man sogar für ein paar Wochen in England auf eine öffentliche Schule gehen. Das lässt sich gut organisieren. Was auch immer hilft, finde ich, ist, sich ein bisschen an der eigenen Schule umzuhören und nach Eltern zu fragen, die sowas schon mal organisiert haben. Für die Recherchen zu unserer Sendung bin ich übrigens auf einen lustigen alten Beitrag der BBC gestoßen. Den müssen wir uns unbedingt mal anhören. In den 60er Jahren wollte Großbritannien nämlich auch in Deutschland die englische Sprache fördern und hat dazu die Figuren Wolte und Conny erfunden, die immer wie aus dem Lehrbuch sprachen.
Walter and Connie at the seaside.
Whose cases are those?
Those cases are ours.
Ah, good morning.
Good morning.
Who are you?
I am Walter, and this is Connie.
Oh, yes. Which is our room?
This is your room.
This room is yours.
Oh, this room is ours.
And whose room is that?
That room is ours.
Ja, also das hat man damals quasi noch mit dem Holzhammer probiert. Heute sind ja die Methoden zum Glück etwas feiner. Du hast ja gerade den englischen Schulbesuch angesprochen, Klaus. Das ist natürlich die pädagogische Königsdisziplin für Sprachschüler, eine Weile mal in England die Schule oder noch besser sogar ein schönes Internat zu besuchen oder besuchen zu dürfen, muss man in dem Fall sagen. Denn zu sehen, wie dort Gleichaltrige lernen, welche Sportarten sie betreiben, ob man da in der Freizeit genauso chillt und abhängt wie bei uns, was für Manieren man gelernt bekommt. Aber wie kommt man überhaupt auf so ein britisches Internat? Wie organisiert man sich da? Vor allem, was kostet sowas? Kann man sich das leisten? Und dazu habe ich Theresa Glasmacher interviewt, die mit ihrer gleichnamigen internationalen Schulberatung alles über britische Schulen und Internate weiß. Heute eine ganz besondere Tea Time bei Theresa Glasmacher von der Glasmacher Schulberatung in Deutschland, sehr bekannt für die Vermittlung auch von tollen Internaten für Jugendliche und Kinder, die interessiert sind, nach England in die Schule zu gehen oder ein Summercamp zu machen oder eine Sommerschule mit Sommerkursen zu machen. Theresa Glasmacher, schön, dass Sie dabei sind. Freue mich sehr. Hallo.
Vielen Dank für die Einladung, ich bin auch sehr gern dabei.
Waren Sie denn selber auch auf dem Internat?
Aber natürlich, ich war 2 Jahre im Internat, genau wie meine 3 älteren Schwestern. Und da war mit einem Schlag unsere Mutter damals Ende der 80er die Expertin für englische Schulen und bekam Anrufe über Anrufe und hat sich dann irgendwann gesagt, ich mache jetzt da ein Business draus.
Ach, das ist ja witzig, weil die Mutter sie zu den Schulen gegeben hat, wusste sie plötzlich Bescheid und hat gesagt, das helfe ich anderen Leuten. Und daraus wurde dann in 25 Jahren Glasmacher die tolle Schulberatung.
Genau, so eine Art. Also sie hat andersrum am Anfang, erst als sie nur eine Schule kannte, ihren ganzen Freundeskreis an diese eine Schule geschickt. Seven Oaks School war das. Bis die Schule selber, Admissions Office, sie anrief und sagte, Barbara, wir können nicht alle deine Familie und deine Freunde aufnehmen. Hier sind 30 Kontakte zu 30 anderen Schulen. Ruf die mal an, verteil die mal ein bisschen. Und so ging das dann nach und nach.
Zu meiner Zeit war es oft die Drohung, du musst aufs Internat, wenn du dich nicht ordentlich zu Hause benimmst oder gut in der Schule bist. Mittlerweile hat sich das ja, glaube ich, geändert, völlig geändert. Oder gibt es immer noch Leute, die zur Strafe die Kinder ins Internat holen wollen?
Nein, das ist ganz selten. Also ich muss zugeben, unsere älteste Schwester ist nicht ganz freiwillig gegangen, glaube ich. Aber nachdem es dann so ein Erfolg war für sie und sie so Spaß hatte, sind wir nachgekommen. Heute haben wir noch sehr, sehr wenige Familien, wo sie sagen, dem Kind geht's hier nicht gut, wir brauchen einen Zähnenwechsel, Tapetenwechsel oder notenmäßig, aber das ist komplett die Minderheit. Ich würde sagen, 9 von 10 Schülern kommen zu uns, weil sie ihre Eltern mit zu dem Termin bringen, weil sie gehört haben von Freunden aus der Schule, von den Cousinen, es ist so toll. Mami, ich will jetzt auch ins Internat. Das ist heute die Regel. Also ins Englisch-Internat. Das Deutsch-Internat hat noch ein bisschen einen anderen Anlass.
Das ist ja Ihre Spezialität, die englischen Internate, ja, und jetzt fragen wir doch gleich mal zuallererst, für wen ist denn eigentlich ein englisches Internat geeignet? Erstmal schon nur für Leute mit einem großen Geldbeutel oder geht das auch mit etwas kleineren?
Ich muss zugeben, leider, es ist immer noch mit dem großen Geldbeutel dieses Jahr sogar noch ein bisschen schlimmer, weil alle Internate mussten mit den Preisen hochgehen, um die Inflation abzudecken, um die Energiekosten. Die mussten alle ihre alten Schlösser beheizen, wo das Internat ist. Also es ist leider ein teurer Spaß. Ich darf es auch ganz offen sagen, bei einem Jahr muss man ungefähr mit zwischen 40.000 und 50.000 Euro rechnen.
Das verschreckt ja nicht allzu viele, sonst wären ja diese Internate nicht sehr, sehr voll. Welche Kinder sind eigentlich überhaupt geeignet, ins Internat zu gehen? Muss das ein bestimmtes Anforderungsprofil sein, Ihrer Erfahrung nach?
Nein, gar nicht. Es geht von bis. Also man sollte Lust haben zu gehen. Keiner sollte gezwungen werden. Man sollte eine Neugier haben auf das andere. Und es ist egal, ob man der Spitzenschüler ist, der hier am Gymnasium gebremst wird von der Klasse. Für die ist es toll. Aber auch für Schüler, die hier an den Schulen nicht so gut mitkommen, die vielleicht ein bisschen mehr Förderung bedürfen und ein bisschen personalisiertes Lernen oder nettere Lehrer, für die ist es auch ganz toll.
Ist denn Ihre Erfahrung immer noch diese, dass man sagt, in England gibt es die besten Schulen, speziell auch Internate, der Welt im Vergleich?
Oh, der Welt. Also noch hat es den Ruf. Ich kenne natürlich hauptsächlich nur diese englischen Internate und ziehe immer den Vergleich zu den deutschen Schulen. Aber ich würde sagen, vom System her, von den Abschlüssen her, dass sie alle zusammen auf eine einheitliche Prüfung hinlernen, dass die Lehrer nicht selber die Schüler benoten, sondern dass die abschließende Prüfung macht. Da würde ich sagen, und einfach auch durch die Motivation und die Neugier auch der Lehrer selber, würde ich schon sagen, sie sind auf jeden Fall unter den Top 3 der Länder. Aber ich kenne nicht alle Länder, sage ich ganz offen.
Amerika gehört bestimmt auch dazu mit tollen Schulen. Aber das Grundsätzliche war ja so ein bisschen in England erfunden worden, muss man jetzt mal wirklich sagen. Von da aus ging das alles in die Welt. Wie viele Internate gibt es denn überhaupt in England? Gibt es da Zahlen?
Es gibt Zahlen. Es gibt so knapp 500 Internate in England.
Oh wow. Und wie viele vertreten Sie sozusagen zur Vermittlung?
Wir vertreten so um die 180 ungefähr.
Und die kennen Sie alle persönlich?
Ich kenne 140 persönlich.
Wow.
Ein paar gibt es noch, wo ich noch nicht war, aber das sind so ein bisschen die kleinen Unbedeutenden, die vielleicht nur 10 Betten haben, wo ich sage, das ist nicht wirklich ein Internat, das ist eine Tagesschule mit 10 Betten. Aber für manche ist das auch das Bessere, wenn der Schüler sagt, ich will lieber so eine Art Gastfamilie, aber so und so, dann ist auch so ein kleines Internat gut.
Jetzt hat ja jeder Schüler andere Talente, kann man sagen, andere Anforderungen an sich selbst oder an die Schule. Und wenn jetzt jemand sagt, das Schulsystem in Deutschland ist nicht mehr unbedingt meins, wie gehen Sie da vor, wenn jemand als Eltern mit Kindern zu Ihnen kommt und sagt, so, was ist denn jetzt für mein Kind geeignet, für Mädchen und Jungs?
Also wir führen erstmal ein ziemlich ausführliches Erstgespräch mit den Eltern, schauen uns natürlich die akademische Historie an mit Zeugnissen, fragen nach Interessen, nach Sport, was ist das Ziel des Ganzen, ist es ein dreimonatiger Sprachaustausch, ist das ein Jahr, ist das 2 Jahre mit Abschluss. Und aufgrund von diesen ganzen Gesprächen machen wir dann eine Shortlist an 5 Schulen, die wir sagen, das sind welche, die sollten wir uns mal enger anschauen. Dann tauschen wir die Unterlagen aus, das heißt, die Eltern kriegen gesagt, welche Schulen das sind, die Schulen kriegen die Bewerbungsunterlagen Von den 5 Schulen raten wir, dass sie sich 3 im praktisch zweiten Schritt anschauen. Das heißt, rüberfahren, Interview machen, auf und über den Campus laufen, den Headmaster oder Headmistress kennenlernen und so. Und meistens ist dann nach dieser Reise ganz klar bei der Familie, das ist unser Favorit. Und das ist am Schluss eine ganz, ganz subjektive, individuelle, familiäre Entscheidung. Und da raten wir auch sehr, dass es wirklich der Schüler, die Schülerin selber trifft, weil sie sagt, ich will hierhin, ich will nicht dorthin, wo vielleicht Papi irgendwie das Gemäuer schöner fand. Und so läuft es dann. Also wir machen so diese Auswahl an diesen harten Kriterien, aber dann, wenn die Eltern rüberfahren oder die Familien rüberfahren, machen die wirklich fällen die eine persönliche Entscheidung plus noch Aufnahmetests. Die sind schon noch auch wichtig.
Wobei ja der Witz ist, dass auch wenn jetzt da eine Schule dann gefunden wurde, es immer noch nicht klar ist und auch wenn die richtig gut kosten, dass man dann auch wirklich genommen wird dort, oder?
Also. Genau, die guten Schulen, diese hochkarätigen, die sich Selective Schools nennen, die haben dann noch ziemlich heftige Aufnahmetests und Interviews, für die man sich schon ein bisschen vorbereiten sollte. Und da haben wir dann auch Probetests und so weiter, damit die Schüler sich wirklich ein bisschen darauf vorbereiten. Aber dann schaffen sie meistens das auch.
Und wohin geht es denn am meisten? In die Nähe von London in England oder bei den Cotswolds oder Schottland oder Wales? Manche haben ja noch die Angst vor Augen, wenn sie eine Prinz Philipp oder Charles Biografie, jetzt König Charles, gesehen haben, dass man dann irgendwie barfuß am Morgen ins eiskalte Duschbad steigen muss und dass es dort so zugeht. Ja? Was sind denn da so ihre Werte?
Mich wundert, dass Sie nicht Cornwall vorgeschlagen
oder
haben.
Oder Cornwall, meine Leidenschaft, genau. Ja.
Also wir haben von bis, sind natürlich viele im Großraum London, aber nahe London heißt für uns immer noch 2 Stunden weg vom Stadtzentrum. Ich würde mal sagen, sehr, sehr viele so in diesem Dreieck London, Birmingham, Bristol. So, da sind sehr, sehr viele. Cornwall wahrscheinlich 10 bis 12, Schottland 10 bis 12. Aber die meisten kommen zu uns und sagen, ich möchte Richtung London. Und dann müssen wir erstmal die Eltern so ein bisschen aufklären, dass nicht jeder in London glücklich ist oder nicht jeder auch hin kann, weil die Schulen sind meistens noch schwerer reinzukommen und noch selektiver. Sondern wir verteilen auch ganz gern. Aber manche Familien wollen auch gerade weg von der Großstadt und weg von dem Getümmel, weil sie Angst haben, dass die Internatskinder dann am Wochenende, am Samstag sofort alle nach London fahren und das Internat und ihr Sohn am Ende leer dasteht sozusagen am Samstag.
Das ist ja auch so ein Thema, dass viele Eltern dann den Internatsvorschlag scheuen, weil sie denken, wann sehe ich denn mein Kind noch, wenn ich es besonders lieb habe und ich sage, in der Pubertät bin ich froh, wenn ich es nicht sehen muss. Ja? Da gibt es ja auch immer solche Werte, wo man sagt, einmal im Monat oder im Vierteljahr oder wie läuft das normal in der Regel?
Also sie kommen durch die normalen Schulferien eigentlich alle 6 Wochen nach Hause. Also man sieht sie auf jeden Fall alle 6 Wochen. Man kann natürlich auch jederzeit als Eltern mal hinfahren. Manche Schulen haben noch sogenannte Exeat-Weekends übers Jahr verteilt, 5 an der Zahl, wo die Schule schließt von Freitag bis Sonntag, wo sich nicht ganz lohnt, nach Hause zu fahren, nach Deutschland. Und da kann man natürlich als Eltern dann auch sich treffen in London. Herrlich, meine Mutter hat mit mir da sämtliche Oscar Wilde-Stücke am West End angeschaut. Musical, Starlight Express, herrlich, 80er, alles gemacht. Manche sagen, die sind dauernd da, alle 3 Wochen, weil die jedes Exeat nutzen, um nach Hause zu fliegen. Gerade die Münchner kommen gern Ende September nach Hause mal eben für ein Wochenende. Aber in der Regel ist es alle 6 Wochen, dass man sich sieht.
Jetzt lassen Sie uns doch, Frau Glasmann, mal ein bisschen Mäuschen spielen in so einem Internat. Ich habe ja einige auch schon gesehen, von außen, von innen sieht ja alles toll aus. Man denkt, man ist bei Harry Potter und möchte als Erwachsener eigentlich schon mal schnell dort einziehen. Aber sind denn die Regeln immer noch so ein bisschen sophisticated, wie man das so aus England kennt, oder besonders streng oder mit bewusstem Mobbing versehen, wo die Kinder eine Disziplin mit der harten Stange gelehrt bekommen? Wie muss man sich das vorstellen?
Also das, was Sie ansprechen, dieses gab es früher auf jeden Fall, dass man sich am Anfang beweisen musste und dass man als neuer Schüler oder neue Schülerin ein bisschen geknebelt wurde. Aber das hat sich komplett gedreht. Jetzt ist es eine Atmosphäre von wirklich gegenseitigem Respekt. Es wird wahnsinnig aufeinander aufgepasst. Also Health and Safety, der Schüler und der Lehrer geht zum Teil so, dass man, wenn man ein Einzelgespräch mit einem Lehrer führt, dass da nicht die Tür zum Klassenzimmer zu sein darf. Sowas wird es bei uns noch gar nicht geben. Das ist gegenseitiger Schutz, einmal des Schülers, aber auch des Lehrers, wenn dann irgendwelche Geschichten erzählt wird, das hat er mir angetan, solche Sachen, also das haben wir gar nicht mehr, dass es irgendwelche ein Mobbing und sonst was gibt. Natürlich hat man trotzdem in jedem Ort, wo es viele Teenager gibt, auch mal Unstimmigkeiten, auch innerhalb der Gruppe, das ist klar. Aber das wird sehr gut flankiert. Zum einen haben die Kinder alle in jeder Jahrgangsstufe eine Stunde Personal und Social Health Education, PSHE, wo diese Themen Mobbing, Safe Internet Use und so weiter immer diskutiert werden. Auch wie kann ich mich wehren und so weiter. Und zum Zweiten gibt es da eine ganze Reihe von Kontaktpersonen, sei es Housemistress, sei es Head of Boarding, Head of Pastoral Care. Jeder weiß, wenn irgendwas ist, wen kann ich ansprechen. Und es gilt immer bitte früh ansprechen, wenn irgendwas ist, wenn der Schuh drückt, und nicht in sich hineinfressen, weil dann wird es eigentlich immer schlimmer.
Und ein Kind lebt dort wie in einer großen Familie mit gleichgesinnten Altersgenossen. Sind dann Mädchen und Jungs immer getrennt noch traditionell oder gibt es auch schon gemischte Internate?
Also die Internate, die Mehrheit, die wir vertreten, sind wirklich gemischt, aber die Unterbringung ist natürlich getrennt. Dann gibt es Mädchenboardinghäuser, Jungenboardinghäuser, und so ein Mädchenboardinghaus, müssen Sie sich vorstellen, da schlafen zwischen 50 und 60 Teenage-Mädchen zwischen 13 und 18 unter einem Dach mit Housemistress, die wohnt da mit ihrer Familie, meistens auch ein Golden Retriever dabei, und die teilen sich entweder ein Zweier-, Dreier- oder Viererzimmer, und die Housemistress ist so die Mutter für alle. Innerhalb des Hauses gibt es aber auch noch pro Jahrgang einen Head of Year oder Head of House. Und sie passen wunderbar aufeinander auf und haben einfach vor allem viel Spaß miteinander. Das ist das Tolle in England. Man hat wahnsinnig viel Spaß zwischen den Unterrichtsstunden oder vor dem Sport oder nach den Hausaufgabenzeiten. Da werden ganz, ganz schnell ganz intensive Freundschaften geschlossen. Aus meiner Erfahrung viel, viel schneller auch als jetzt hier an der Schule, wo man sich nur tagsüber ein paar Stunden sieht und den ganzen Nachmittag nicht.
Und man höre und staune, liebe Eltern, das Handyproblem wird in so einem Internat endlich gelöst. Ich habe mir sagen lassen, da müssen die Kinder eigentlich irgendwie auch bei den unteren Jahrgangsstufen Handys werden in so eine Art Käfig gesperrt und die haben das nur für einen Tag 20 Minuten zur Verfügung. Stimmt das, ja?
In den jüngeren Jahren, ja. So 7., 8., 9. Klasse kriegen sie es nur eine Stunde, anderthalb. In den anderen Jahrgängen haben sie es tagsüber, müssen es aber abends abgeben. Zur Schlafenszeit um 10 werden die Handys eingesammelt bis am nächsten Morgen um 8. Und nur die Oberstufe, die Sixth Form, in der Regel jetzt dürfen die Handys behalten, weil sie sollen ja auch lernen, damit umzugehen. Der nächste Schritt ist ja die Uni, wo keiner mal ihnen das Handy abnimmt. Hm. Deswegen ist es da so ein Stufenmodell.
Selbstverantwortung. Womit wir schon beim Alter wären, ab wie vielen Jahren empfehlen Sie denn als Expertin Eltern, die darüber nachdenken, ihr Kind aufs Internat zu geben oder auf eine Boarding School, welche Altersstufe ist denn dafür so geeignet?
Ich würde sagen, mit 14, wenn das Mädchen der Junge reif ist, nicht wenn das sehr schüchtern ist und noch Schwierigkeiten generell hat in der Peer Group, dann nicht. Aber 14 ansonsten, für die, die sagen, ich habe Lust, ich möchte mehr, das wäre dann 9. Klasse. Wir haben sehr viele, die in der 10. gehen mit 15. Der Klassiker ist jetzt, nachdem Bayern und auch NRW wieder G9 eingeführt haben, ist jetzt einfach mit 16. Also nach der 10. Klasse dann mit 16 ins Ausland zu gehen. Aber wir haben viele 14-, 15-Jährige auch.
Ist denn das, was ich dort als Abschluss auf so einem Internat mache, dem Abitur ebenbürtig und kann ich damit überall auf der Welt studieren?
Ja, beides ist es ebenbürtig. Man hat zwei verschiedene Abiturformen. Einmal das IB, das International Baccalaureate, was es auch hier an vielen internationalen Schulen gibt, auch an einigen deutschen Schulen. Oder die britischen A-Levels. Und beides wird hier anerkannt. Man muss ein bisschen sich vorher informieren, welche Fächer man macht und welche nicht. Je nachdem, was man später studieren möchte. Aber es ist beides wunderbar anerkannt. Und die A-Levels auch noch nach Brexit. Mhm. Das war ja unsere größte Sorge. Wir dachten, 25. Juni 2016, das war's. Wir können die Firma zumachen. Alles ist vorbei, Brexit. Wir können nicht mehr an die Schulen gehen. Aber die Nachfrage bei uns ist die gleiche. Die Schulen freuen sich nach wie vor über die wirklich wahnsinnig netten deutschen Kinder, die kommen. Und auch die Abschlüsse werden nach wie vor anerkannt. Das wird sich auch nicht ändern.
Was tun gegen schlimmes Heimweh? Das ist ja so oft, wenn die Kinder abgegeben werden im Internat, wissen, oh, 6 Wochen, Eltern nicht. Und dann tun sie erstmal cool, weil sie vielleicht Teenager sind. Aber irgendwann geht dann Rotz- und Wasserheulerei los. Wie löst man das?
Heimweh ist ganz normal. Ich sag allen, auch den Jungs, ihr werdet am Anfang Heimweh haben. 2 Tage, 3 Tage, maximal 5. Das Beste bei Heimweh ist ablenken. Also ganz viel machen, sich reinschmeißen, jede Activity, jede Group mitmachen, am Sonntag mit in den Ausflug fahren, obwohl man gar keine Lust hat auf ein Meer oder was auch immer. Ein nächster Tipp ist, nicht abends vorm Schlafengehen mit zu Hause telefonieren, weil da sind alle müde und alle ein bisschen tränenreich. Und wenn man dann sagt, Mama, dann schlafen die Eltern die ganze Nacht nicht gut und machen sich Sorgen. Und dann einfach sich selber und der Schule Zeit geben, Geduld haben und wissen, es wird besser. Mhm. Wenn allerdings wirklich schlimmes Heimweh mit immer noch täglich Weinen nach 6 Wochen noch da ist, dann muss man auf jeden Fall mal genauer hinschauen und überlegen, ob es das Richtige war oder ob es der richtige Zeitpunkt oder auch die richtige Schule war.
Theresa Glasmacher, neues Thema, was wir auch noch besprechen sollen, wer sein Kind nicht unbedingt aufs Internat geben möchte, wofür Sie ja auch zuständig sind natürlich, kann auch mal so eine Summer School in Betracht ziehen oder möglicherweise auch mal nur einen Sprachkurs. Macht ihr sowas auch?
Machen wir auch. Viele der Internate haben entweder selber die eigenen Lehrer noch auf dem Campus im Juli bis Mitte August geht es meistens, wo man dann sagen kann, 2 Wochen morgens Englisch lernen, nachmittags Lieblingssport, Hockey, Reiten, Tennis oder auch eine Mischung aus allem. Und die anderen Internate haben ihr Gelände komplett untervermietet an eine externe Organisation. Die kommen dann rein mit ihrem eigenen Team, ihren eigenen immer wahnsinnig netten 21-jährigen australischen Gap-Year-Studenten, die dann richtig Laune machen bei den Teenagers und das gleiche Programm machen, aber nicht mit dem eigenen Personal des Internats. Das haben wir auch bis hin zu noch, sagen wir mal, hochwertig oder anspruchsvolleren Themen, wie zum Beispiel dieses Jahr war sehr beliebt ein AI-Kurs, Artificial Intelligence-Kurs in Oxford. Oh. 3 Wochen intensiv mit Englisch und eben Gleichgesinnten. Man findet, also egal welches Interesse man hat, man findet eigentlich für jeden was. So Summer Schools macht man meistens so zwischen 10 bis 12. Die allermeisten kommen zu uns, wenn sie 12 sind, machen dann so 2 Wochen Summer-Kurs bis hin zu 17-Jährigen, die sagen, ich bin jetzt im Abi-Jahr zwischen vorletzten und letzten Jahr und möchte jetzt nochmal intensiv Bio machen. Mein größter Wunsch, und machen dann nochmal 2 Wochen Bio, eben auch Cambridge, Oxford oder eine der Schulen.
Oxford ist ja genau das richtige Stichwort. Da war mein Kollege Klaus Behling eben gerade und hat so ein bisschen angetestet, was dort geboten wird. Ist das immer noch das Mekka für Studenten und für Lernende und Lernwillige?
Ist es immer noch, wobei natürlich die in Cambridge dagegen halten würden. Aber Oxford hat besonders viele, natürlich die Uni, aber auch gute Schulen und gute Sommerkurse.
Was haben Sie für Erfahrungen, wenn Kinder durchgezogen haben, so ein Internat? Gibt es da auch welche, die zu Ihnen kommen und sagen, hey, also ich bin ganz happy und danke und ich bin ein anderer Mensch geworden?
Ja, haben wir immer wieder. Wir kriegen so nette Rückmeldungen von Schülern, die einfach sagen, es war das beste Jahr meines Lebens oder ich bin ein neuer Mensch. Ich darf ganz kurz lesen von Valerie, die war ein Jahr in Schottland. Ich bin als Person an diesen Erfahrungen gewachsen, bin selbstständiger und selbstsicherer geworden. Ich habe nun beste Freundinnen in der ganzen Welt, nicht nur in Schottland, sondern auch in Brasilien, Tschechien, Armenien und der Ukraine. Und sowas lässt einen natürlich das Herz aufgehen. Da weiß man dann immer wieder, warum man das macht, warum man aufsteht jeden Morgen.
Und man muss ein bisschen Mut haben dazu, glaube ich, gell? Weil es ist ja schon ein Tapetenwechsel im größten Sinne des Wortes. Ja. Und wenn es dann funktioniert, ist es eigentlich das Beste, was einem passieren kann. Ich bedanke mich ganz herzlich für diese ausführlichen Beschreibungen. Und wer noch weiteres Interesse zeigt, es gibt ja auch eine Homepage bei Ihnen, glasmacher.de, einfach draufgehen.
Ganz einfach, glasmacher.de, und sich bei uns melden und einfach mal anrufen für ein kostenloses erstes Gespräch und dann können wir weitersehen.
Vielen Dank, Theresa Glasmacher. Alles Gute und bis bald. Auf Wiederhören.
Dankeschön.
Tatsächlich, lieber Alexander, gibt es doch nichts Tolleres, als in jungen Jahren schon ein gutes, wenn nicht sogar möglichst perfektes Englisch zu erlernen. Davon haben wir natürlich alle geträumt. Allerdings werden nur die wenigsten von sich behaupten können, dass sie das wirklich so geschafft haben. Viele haben ja Englisch etwas lustlos in der Schule gelernt. Ich habe auch dazu gehört, man passt nicht auf, man hört nicht richtig zu. Und auch wenn wir alle ständig englische oder amerikanische Serien streamen und auch mit dem Internet neue Begriffe erlernen, seien wir doch mal ehrlich, irgendwie bleibt doch immer ein gewisses Defizit, oder?
Dabei müssen die meisten doch auch im Beruf Englisch sprechen können. Überleg mal, wie viele Branchen es doch heute gibt, in denen man nur mit Deutsch gar nicht mehr so zurechtkommt. Die Finanzbranche, die Computerbranche, die Medien, Speditionen, sogar die Wissenschaft ist heute komplett Englisch.
Du sagst es. Und genau deshalb wollte ich mal wissen, wie das ist, wenn man als Erwachsener und Berufstätiger beschließt, mit einem Englischkurs in London seine Kenntnisse, ja, und damit natürlich auch seine beruflichen Chancen zu verbessern. Und so viel sei schon mal gesagt. Da gibt es tolle Angebote, wie mir Hauke Tellen, der Leiter der renommierten London School of English, verraten hat. Ich sitze hier in Kensington in den schönen Holland Park Gardens zusammen mit Hauke Tellen, dem Leiter der renommierten London School of English. Und wir wollen uns ein bisschen darüber unterhalten, wie hier Sprachkurse ablaufen. Hauke, normalerweise geht man ja davon aus, dass man Sprachkurse vor allem für Jugendliche macht, die was dazulernen sollen. Ist das immer noch so oder halten Sie hier vornehmlich Kurse für Erwachsene ab?
Groß gesagt, das ist schon so, das ist schon richtig. Und die meisten Schulen, und in England gibt es so ungefähr 450 Sprachenschulen. Aber wir sind doch etwas anders. Wir unterrichten nur an Erwachsenen. Durchschnittsalter von 38 etwa. Das ist ungewöhnlich. Also ich würde sagen, wir sind bekannt dafür, dass wir eigentlich Anfang bei älter 20 bis, sagen wir, 80 oder wie alt man auch schon sein sollte, das ist egal. Und bei den meisten Schulen ist der Durchschnittsalter liegt bei 20. Also das ist schon ein bisschen ein Unterschied.
Es gibt ja sehr viele Menschen, die für ihr Berufsleben Englisch brauchen. Plötzlich merkt man, hoppla, mein Englisch ist ja eher ein Denglisch. Und dann belegt man Kurse. Wie lange dauert denn so ein Kurs bei Ihnen?
Ja, also bei uns, der Durchschnitt liegt bei 2 bis 3 Wochen. Also Relativkurs, das sind dann so richtig Intensivkurse bei uns. Ich würde sagen, in der Industrie generell liegt der Durchschnitt eher bei 8 bis 10 Wochen. Aber das ist bei uns, der typische Kunde hat dafür nicht die Zeit. Wir sind schon gegründet 1912, also weit über 100 Jahre machen wir das schon. Und haben eigentlich jetzt den Ruf, dass wir die richtige Schule sind für Leute, die schon einigermaßen gute Englischkenntnisse haben, wollen sie aber verbessern und auf einem bestimmten Bereich verbessern. Das heißt, wir haben Juristen, die zu uns kommen oder zum Beispiel Leute, die im Finanzwesen arbeiten oder HR oder sonst noch was.
Das heißt, das Training ist dann auch sehr spezialisiert auf Berufsgruppen?
Es muss nicht so sein, aber es ist öfter der Fall, dass jemand zu uns kommt und sagt, ja, jetzt müsste ich auf einem bestimmten Gebiet meine Englischkenntnisse verbessern. Und das geht ja eigentlich um die Kommunikation. Das heißt, viele Leute, die zu uns kommen, die haben schon das gute Vocabulary für ihr Gebiet. Da können wir denen nichts unterrichten auf diesem Gebiet. Aber diese Kommunikation zu aktivieren, das ist für uns wichtig. Und das kann man relativ kurzfristig machen.
Ich habe ja eben schon die Räume besichtigen dürfen. Das ist eine wunderbare alte Villa mit lauter netten kleinen Schulräumen. Sorgen Sie auch für die Unterkunft oder muss das jeder für sich allein machen?
Ja, können wir schon machen. Und empfohlen wird eigentlich Homestay. Und also viele Leute, wenn wir das schon mal anbieten, dann sagen viele Leute, Mensch, also das macht man doch mit 16 Jahren, nicht mit, was weiß ich, 46 Jahren. Aber unsere Homestay-Familien, das sind tatsächlich auch Leute, die sind tagsüber beschäftigt und arbeiten und wollen auch, ehrlich gesagt, keine Jugendliche bei sich haben. Sie wollen auch nur interessante Leute treffen, damit sie abends zusammen sitzen können und ja, ein bisschen plaudern und voneinander lernen können. Ne? Und das ist schon interessant.
Ein tolles System. Auf diese Weise kommt man sich ja tatsächlich im Alltag näher. Was muss man denn für einen 2-wöchigen Kurs veranschlagen? In welcher Preisklasse bewegt sich sowas?
Ja, fängt an bei umgerechnet, sagen wir mal, 700 Euro pro Woche für einen Kurs und dann Unterkunft im Homestay, sagen wir dann nochmal, könnte man 350 Euro dazu rechnen, also knappe 1000 Euro ungefähr. Das ist dann für General English, relativ kleine Klassengruppen, bis maximal 8 Personen. Und dann könnte man dann zum Beispiel Business and Professional English Kurs mitmachen, Durchschnittsalter so um die 40 herum. Das sind eher kleinere Gruppen, maximal 6 Personen. Und das ist eher, als würde man so im Meetingraum sitzen, also praktisch Boardroom. Und wir haben eine sehr große Vielfalt an Nationalitäten bei uns. Also in dieser Woche zum Beispiel haben wir ungefähr 100 Kunden bei uns und darunter 30 verschiedene Nationalitäten. Und das ist schon mal ganz interessant, wenn man dann in so einem Business-Meeting an einem Tisch zusammensitzt mit verschiedene andere Nationalitäten, dann geht es nicht nur um die Sprache, sondern um die interkulturelle Kompetenz sozusagen. Und so ein Kurs, das würde dann, ja, 30 Stunden pro Woche sind das dann, kostet dann dementsprechend mehr, so 1300 Euro pro Woche ungefähr.
Das ist natürlich eine sehr anregende Art kultureller Begegnung. Jetzt arbeiten Sie ja auch sehr eng mit Deutschland zusammen, vor allem mit dem Cambridge-Institut in München.
Das ist ein, sagen wir mal, sehr guter Partner von uns, eine sehr gute Schule, unmittelbar am Hauptbahnhof liegend in München. Und die kennen uns sehr, sehr gut. Schon über 40 Jahre arbeiten wir zusammen. Und das ist schon mal ganz gut für uns. Und auch diese Partnerschaft ist eigentlich sehr praktisch.
Ich denke oft, wenn man sich mit dem Internet befasst, da ist ja mit den neuen Medien auch eine ganz neue Art von Sprache entstanden. Das hat man ja gerade wenn man im mittleren Alter ist, in der Schule nicht gelernt. Insofern ist es doch sicher eine Bereicherung für Ihre Schülerinnen und Schüler, im Hinblick auf die weite Welt des Netzes auch noch einmal den Sprachschatz neu ausrichten zu können, oder?
Auf jeden Fall. Und ich bin natürlich auch in dem Alter, wo ich das in der Schule nicht mitbekriegt habe. Also ich bin auch am Lernen ständig. Aber eines, was unsere Kunden sehr, sehr hoch schätzen, ist das interkulturelle Wissen, dass man gute Beziehungen macht, professionelle Beziehungen, die halten auch länger. Also die fliegen dann wieder nach Hause, nach Japan oder nach Brasilien und sonst noch wo. Aber was schon interessant ist, die halten immer noch Kontakt zueinander und treffen sich dann auch hier wieder. Und es sind Leute, die immer wieder kommen. In einem Fall hatten wir einen Herrn, der ist in Frankreich bei einer Versicherungsgruppe als Lehrling angefangen und kam dann zum ersten Mal zu uns. Und kam dann 18 Mal, das waren hinausgestreckt über wie viele Jahren, ich denke 25, 30 Jahren vielleicht. Und im letzten Jahr kam er wieder zu uns und sagte, ja, jetzt ich komme jetzt zum letzten Mal, ich bin jetzt Chief Executive und gehe jetzt auch in den Ruhestand. Und ja, dann wollte ich hier mal meinen Abschluss machen. Sie haben die ganze Reise mitgemacht sozusagen.
Tolle Geschichte. Wie wird denn hier die einzelne Gruppe berücksichtigt? Ich meine, nimmt man da auf den unterschiedlichen Fortschritt der Schülerinnen und Schüler Rücksicht? Oder haben Sie ein festes Programm, das durchgezogen wird?
Nein, überhaupt nicht. Da ist nichts festgelegt. Wir haben schon Ziele, die wir erreichen müssen. Also wir machen dann Meetings-Training. Und das heißt, wir haben dann ein Thema, was da in der Gruppe besprochen wird. Und dann wird das ausgeübt, wie man, wir sagen so, Meeting-Chair. Und dann Präsentationen. Da machen wir auch Videos. Die spielen wir dann wieder und machen dann Analyse. Negotiations werden dann auch gemacht. Und das alles kommt dann zusammen und jeder in der Gruppe wird abgefragt, ja, was wollen Sie unbedingt als Ziel haben? Und das wird dann auch berücksichtigt. Und ein guter Trainer, jemand, der gute Erfahrungen hat und gut qualifiziert ist, der oder sie, kann dann auf jeden Fall immer anpassen und ist immer am Überlegen, ja, was könnte ich dann von den Nachrichten heute verwenden, um diesen Lernpunkt irgendwie zu erweitern.
Hat sich denn Ihrer Meinung nach die englische Sprache in den vergangenen, sagen wir mal, 10 Jahren verändert? Auch das Amerikanische nimmt hier ja weiter Einfluss.
Ja, also ich würde schon behaupten natürlich, dass man hier das richtige Englisch lernt. Aber das stimmt, also die Sprache ändert sich natürlich schnell. Das merke ich auch bei mir zu Hause. Ich habe 2 Teenager zu Hause. Und die Sprache ändert sich ständig. Und manchmal halte ich auch nicht so mit. Und dann ist bei mir auch immer die Frage, ja, was ist denn jetzt nur Trend und was hat sich tatsächlich hier geändert? Und einiges hat sich natürlich geändert. Und da muss ich auch immer wieder lernen, neu lernen.
Es hat mal Zeiten gegeben, in denen doch beachtlich viele Engländer ein bisschen Deutsch sprachen, wenigstens ein bisschen. Das hat sich ja leider total geändert, wie mir erzählt wird. In den Schulen zum Beispiel werden heute kaum noch Deutschkurse belegt.
Ja, das ist leider richtig. Und interessanterweise, Französisch lässt auch nach. Spanisch ist überwiegend jetzt die Nummer 1 um Fremdsprachen. Und da kommt jetzt Chinesisch dazu. Interessanterweise. Ist eigentlich logisch. Aber ja, also ich würde sagen, ja, Spanisch steht sicher am ersten Rang. Beide meiner Töchter haben auch Spanischunterricht in der Schule. Und tut mir natürlich leid, dass man kaum Deutsch lernen kann auf einer Schule heutzutage.
Ja, lieber Hauke Tellen, es war interessant, das alles mal zu erfahren. Aber zum Schluss noch eine Frage. Ist es wahr, dass man einen solchen Kurs in Deutschland von der Steuer absetzen kann, wenn er beruflich ist?
Ja, Bildungsurlaub gibt es ja immer noch. Und da könnte man das eigentlich über Bildungsurlaub machen. Aber egal, ob man das so macht oder nicht, ich denke, also viele Leute, die zu uns kommen, sagen einfach, das ist doch eine sehr gute Investition in meine Zukunft. Und was man so selbst in einer Woche lernen könnte. Also viele Leute sagen einfach, ja gut, also ich habe so viel gelernt in 1-2 Wochen, wie ich in einem Jahr zu Hause lerne, weil das so intensiv ist und man viele Sachen nebenbei, das heißt interkulturelle Erlebnisse nebenbei sich holt und ja, gute Beziehungen fassen kann. Und das ist, ja, das ist einfach eine intensive Woche, die man nicht schnell vergisst.
Also, das wäre interessant, das wäre lehrreich. Und wer die London School of English im Internet suchen will, findet sie unter www.londonschool.com.
Ja, besten Dank.
Vielen Dank.
Jede Zeit. Dankeschön. Ciao.
Diese Folge des Britpod wurde präsentiert von Romance TV. Ihr Sender für romantische Serien und auch Geschichten in Englands großartiger Landschaft.